Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 31. August 2023. Heute erscheint die gedruckte Ausgabe der Weltwoche und zwar mit unserer traditionellen, muss man und darf man bereits sagen, unserer traditionellen Beilage Weltwoche Grün, die sich aus liberaler, marktwirtschaftlicher Sicht mit Umweltfragen und vor allem auch mit dem Klimawandel auseinandersetzt, gestaltet von meinem Kollegen Beat Gigi. Und diese Ausgabe, die müssen Sie lesen, die dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, weil hier Alternativen aufgezeigt werden zu jenen Irrwegen im Gefolge des Pariser Klimaabkommens, dieser Monsterveranstaltung, diesem bürokratischen Overkill, der damals veranstaltet wurde. In der Schweiz übrigens die einzige Abstimmung, die je über dieses Pariser Klimaabkommen stattgefunden hat. Ein undemokratischer Prozess, wie er undemokratischer nicht sein könnte. Funktionäre und Politiker entscheiden über die Köpfe der Leute hinweg irgendetwas, was massiven Einfluss auf die Lebenswirklichkeit der Menschen hat. Und in der Schweiz, immerhin, wenigstens hier noch in der Schweiz, hatten wir die Gelegenheit, darüber abzustimmen. Nun, diese Weltwoche Grün-Ausgabe, ich zeige sie Ihnen hier mit einem wunderschönen Coverbild, etwas an Saint-P erinnernd, den genialen Comic und Zeichner und Illustratoren. Ein Illustrator müssen wir ihn nennen. Zum Beispiel Professor Peter Zweifel, emeritiert von der Universität Zürich. Zeit für den Abschied vom Pariser Klimaziel. Namhafte Autoren, der Physiker Bernd Ganteföhr hält das radikale Stoppen der Treibhausgasemissionen für unsozial und unrealistisch, zeigt auf, wie die Natur uns helfe. Also viele interessante Ansätze, Interviews, Aufsätze, Essays, Recherchen, auch ein Bericht aus Israel zum Thema Wasser, die Wasserproblematik Israels von unserem Tel Aviv-Korrespondenten Pierre Heumann. Weltwoche Grün, das ist Umweltjournalismus abseits der Klimapanik. Schauen Sie sich das an. Dann die Hauptausgabe der Weltwoche. Sie widmet sich dem Geist von Unspunnen nach dem Unspunnen, schwinget vom letzten Wochenende, diesem Fest, diesem Woodstock der Urchigen, wie der unnachahmliche Klaus Zaug, der Sportjournalist, kürzlich geschrieben hat. Das Unspunnenfest zu Beginn des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen, traditionsreichster Anlass des Sports in der Schweiz, ins Leben gerufen in Interlaken, damals als die Franzosen noch nicht ganz abgezottelt waren, aber mit ihrer Mediationsakte eingestehen mussten, dass sie die Schweiz, Napoleon, nicht in ihr zentralistisches Europa einbauen konnten, kommt ihnen natürlich bekannt vor. Und damals haben ja die Veranstalter des Unspunnenfests diesen Anlass gemacht, um die Kräfte der Schweiz unter dieser französischen Fremdherrschaft, kann man sagen, die Urkräfte der Schweiz wieder zu wecken. Hochinteressant, was hier alles drinsteckt, vor einem prächtigen Alpenpanorama, Eigermönch und Jungfrau, fantastisch, ein bis heute ganz großer und großartiger Anlass. Tom Kummer, unser Autor, war dort. Dann haben wir eine ganze Reihe von interessanten Auslandberichten, unter anderem Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur. Es scheint uns, dass in Deutschland momentan eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht und bei den Tonangebenden, bei den regierenden Kreisen, auch vor allem in der linken und linksliberalen Meinungselite, breitet sich eine zusehende Gereiztheit aus, eine wachsende Aggressivität. Mich erinnern die Vorgänge in Deutschland aktuell etwas an die Aussagen des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq im Interview mit der Weltwoche, als er sagte, die Linke ist wie ein weitwund angeschossenes Tier in die Ecke gedrängt und deshalb besonders bissig, besonders aggressiv. Sie schlagen um sich und wir können das beobachten an vielerlei Schauplätzen, in vielerlei Kampfzonen. Der Fall Aiwanger, wo man Dinge ausgräbt oder auszugraben glaubt, die dieser Politiker oder sein Bruder oder wer auch immer in seiner Schulzeit von sich gegeben hat, das wird ihm jetzt um die Ohren geschlagen mit inquisitorischer Vehemenz. Sie haben die Tendenz in Deutschland momentan homogen, gesinnungshomogene Stammesgesellschaften zu begründen und sich ja abzuschotten gegeneinander. Auf keinen Fall darf man miteinander reden, wer sich da mit den Falschen irgendwo zeigt, mit den Falschen in Anführungszeichen, der wird sofort durch die Öffentlichkeit geschleift. Also ein ziemlich unbehagliches Klima, das sich da ausbreitet, das in keiner Art und Weise allerdings Deutschland repräsentiert, meines Erachtens. Das sind Phänomene einer Machtelite, die sich da bedroht fühlt. Grosser Kulturteil mit spannenden Themen, unter anderem wie sich der Antisemitismus in den 30er Jahren in Berlin ausbreitete, wie sich das anfühlte, also auch die historische Dimension. Über Thomas Mann habe ich gesprochen. Matthias Matusek hat Eva Herrmann, Patientin Null der Cancel Culture in Kanada, besucht. Nicholas Farrell schreibt über diesen General, über diesen Generalmajor Vannacci, der aufgrund seines Bestsellers in Italien ins Gerede gekommen ist. Wir haben einen Brief aus Tiflis, die amerikanische Sexpanik, ein großes Porträt von Jewgeni Prigozhin. Wer ist der Mann, wer war der Mann, der jetzt in den Schlagzeilen aufgrund dieses Flugzeugabsturzes, dieser Flugzeugexplosion, dieses, wie es heißt, mutmaßlichen staatlichen, dieser Ermordung hier die Berichterstattung prägt. Und Jürg Altweg hat mit der französischen Anthropologin Florence Bergeau-Bleckler gesprochen über ihr neues Buch «Schleichend werden wir zum Islam geführt», eine relevante Stimme aus Frankreich. Und auch Oliver Anthony, der Protestsänger aus Amerika, der zum internationalen, vor allem auch amerikanischen Phänomen avanciert ist, der kommt groß hier in den Fokus. Und Marcel Odermatt, unser Mann im Bundeshaus, hat recherchiert, wie die NATO für maßgebliche Teile unserer schweizerischen Politelite in Bern zum neuen Sehnsuchtsort wird, die EU abgelöst hat. All dies und noch viel mehr in der neuen Weltwoche mit diesem wunderbaren historischen Cover hier, das Unspunnenfest, ich glaube von 1808 hier abgebildet. Und Sie sehen vielleicht im Hintergrund noch die Prachtskulisse des Berner Oberlands, Eigermönch und Jungfrau, die Schweiz, wie sie sich von ihrer schönsten Seite präsentiert. Die Gletscher sind etwas kleiner geworden, aber die Landschaft hat sich nicht verändert, abgesehen von ein paar baulichen Modernisierungen, die sich gegenüber damals verändert haben. Sie lesen in den Zeitungen, auch in den und vor allem in den Schweizer Zeitungen, doch dann und wann die These, dass jetzt diese ukrainische Gegenoffensive erfolgreich durchstoßen soll. Man hört von diesem Ort Robotine, wo die ukrainischen Streitkräfte die Russen da in große Bedrängnis angeblich versetzen. Interessant ist in den deutschen Medien etwas weniger. Dort wird mehr über Prigozhin geschrieben, vielleicht auch deshalb, weil sie nicht über den Fortgang dieser Offensive schreiben möchten. Wir haben hier ja oft Argumente gebracht, die diese überschwängliche Deutung der Zelensky-Offensive etwas relativiert haben, um ein auch Gegenbild zu zeigen, vielleicht eine realistischere Perspektive möglich zu machen. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, sich in so einem Krieg überhaupt zu informieren, was kann man glauben, Propaganda auf allen Seiten und ja, man muss da sehr, sehr skeptisch und vorsichtig sein. Etwas vom Interessantesten, vom Allerinteressantesten, was ich in dieser Tage, in letzter Zeit gelesen habe, hat der amerikanische Blogger Big Serge, ein Pseudonym, ein Amerikaner, offenbar lese ich im Internet, der große Aufsätze publiziert zur Kriegsgeschichte, zum militärischen Geschehen, auch zu ganz weit zurückliegenden Ereignissen, aber immer auch wieder zum Kriegs- und Frontverlauf in der Ukraine. Offensichtlich ein militärisch sehr geschulter Mann, der aber nicht mit seinem Namen antritt. Er kann auf Substack, diesem Portal, dieser Plattform gelesen werden, wo andere namhafte Autoren ebenfalls präsent sind, kann Ihnen das empfehlen. Substack, Seymour Hersh zum Beispiel ist dort, John Mearsheimer, der auch bei uns schon interviewt wurde, der amerikanische Politologie- und Strategieprofessor der neorealistischen Schule der Universität Washington. Und dieser Big Serge fällt auf durch lange Aufsätze, die akribisch recherchiert sind und die auch differenziert sind. Und mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass dieser Big Serge da groß falsch gelegen sei in seinen Deutungen. Und dieser jüngste Essay, den möchte ich Ihnen einfach ganz kurz hier in knappen Strichen, dass ich Ihnen nicht zu viel Zeit wegnehme, möchte ich Ihnen zusammenfassen. Er untersucht den aktuellen Stand jetzt der ukrainischen Gegenoffensive und seine Schlussfolgerung ist, dass die Ukraine sich auf dem Weg zur militärischen Katastrophe befindet, dass die Russen sehr, sehr starke Stellungen haben und dass das, was ihnen jetzt zum Beispiel in der Boulevardpresse in der Schweiz im Blick als ukrainische Erfolge, als Durchbrüche verkauft werden, etwa in der Stadt Robotine, das seien eben keine Durchbrüche, sondern das seien minimalste taktische Erfolge der ukrainischen Seite, allerdings erkauft unter extremen Verlusten. Das ist im Grunde etwas die Situation. Er sagt auch, dass die Ukraine im Moment die größte Schlagkraft an Waffen beieinander habe und dass er nicht davon ausgehe, dass da noch mehr komme. Und so wie der Krieg jetzt geführt werde, könne er von Selenskyj unmöglich gewonnen werden. Aber der Reihe nach die wichtigsten Gedanken. Zuerst spricht Big Serge von der strategischen Asymmetrie zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine müsse habe verschiedene Nachteile. Das eine ist, dass Selenskyj ganz klare, auch territoriale Ziele formuliert hat für die Ukraine. Das heißt, Krim muss geräumt werden. Hat ja kürzlich diese Vorschläge gemacht, dass wir Russland da abziehen können. Das ist nicht ein Verteidigungsfrieden, sondern die Russen müssen da raus. Also er will die Russen raushaben aus der Ukraine und er will sie aus all diesen Teilen der Ostukraine ebenfalls raushaben. Das heißt, er hat hier vorgegeben, dass das Kriegsziel der Ukraine die Räumung dieser Territorien ist. Da hat Putin auf der anderen Seite solche territoriale Ziele nicht geäußert. Er spricht ja von Militarisierung, von Entnazifizierung, von Entwaffnung, Unschädlichmachung der Ukraine. Er will keinen NATO-Beitritt, aber die territoriale Dimension, da wird sehr viel gerätselt, da wird sehr viel hineininterpretiert, da haben wir keine verlässlichen Angaben. Das wertet Big Serge als einen Vorteil strategisch, weil dann eben nicht genau klar ist, bei welchem Punkt hier die Russen eigentlich ihre territorialen Ziele erreicht hätten. Dann der zweite Punkt ist, dass die Russen große strategische Autonomie haben. Das heißt, sie können selber entscheiden, wie sie diese Offensive führen. Sie haben eine Kriegsindustrie, sie können die Produktion von Waffen hochfahren und die Ukraine demgegenüber ist natürlich angewiesen auf Waffenlieferungen, auf Hilfsleistungen des Westens, auf Material des Westens, auf massive Unterstützung des Westens und auch auf die Zusammensetzung der Waffensysteme, die sie bekommen, was natürlich auch den operativen Verlauf des Kriegsgeschehens stark beeinflusst. Nun schreibt Big Serge diesen Krieg als einen Stellungskrieg mit sehr starken russischen Verbunkerungen. Und interessant ist, er kennt sich offenbar auch aus in der sowjetischen Kriegs- und Militärliteratur, haben die Russen heute eine andere Defensivstrategie als die Sowjetunion. Die Sowjetunion, da erinnert er an die Schlacht von Kursk, die größte Panzerschlacht der Welt des Zweiten Weltkriegs, als die Wehrmacht im Osten endgültig zertrümmert worden ist. Dort hätten die Russen Verteidigungsstellungen gehabt, in die die deutschen Panzer eindringen konnten und wie dann in einer Kevlar-kugelsicheren Weste nicht abgeprallt sind, sondern in dieser Kette, in dieser sozusagen in dieser kugelsicheren Weste in Form von Stellungen langsam zerstört wurden. Quasi man ist eingedrungen in eine erste Verteidigungslinie, hat sich festgefahren und ist dann dort langsam zerrieben worden. Also eine Verteidigungsstellung, die es dem Feind erlaubt hat, doch eine gewisse Eindringlichkeit zu entwickeln. Das sei heute ganz anders. Die Russen würden es nicht zulassen, dass die ukrainischen Verbände in ihre eigentlichen Verteidigungsstellungen hineinkommen, sondern man hätte bereits an der ganz außen liegenden Verteidigungslinie entsprechende Minen und Beschusswelle sozusagen angebracht, was es den Ukrainern sehr, sehr schwer macht, überhaupt in diese Stellungen, in die eigentlichen Stellungen der Russen einzudringen. Und Robotine, dieser Ort, zum Beispiel im Blick, jetzt hier eben als großer Erfolg der Ukraine gefeiert, der sei eben so eine Außenstellung, wo die Ukrainer tatsächlich ein bisschen vorgedrungen sind. Allerdings, das schreibt er hier auch, das ist seine Interpretation, seine Darlegung, dass die Ukrainer viel, viel mehr Verbände gebraucht hätten, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und die Vorstellung, dass sie dann durchdringen können, um die Nachschubwege der Russen zu unterbrechen, etwa auf die Krim oder auf andere Gebiete, das hält er für gänzlich unrealistisch. Er schreibt übrigens auch über die Offensive vom letzten Jahr, dass die Ukrainer dort etwas überschätzte Erfolge erzielt hätten. Die Durchbrüche bei Luhansk im Norden, also Ostukraine, Sie erinnern sich im letzten Jahr, die auch bei uns gross abgefeiert wurden, das schildert er als ein Durchbruch in einem Gebiet, das von den Russen sehr, sehr schwach eigentlich verteidigt wurde. Und dann gibt's ja die Einnahme des Brückenkopfs Cherson, wo die Russen abgezogen sind. Das sei zwar für die Russen ein signifikanter Rückzug gewesen, aber nicht, weil sie dort in ernsthafte Bedrängnis gekommen seien durch die ukrainischen Streitkräfte, sondern dass sie aufgrund der Brückenverbindungen und Rückzugsmöglichkeiten offenbar zum Schluss gekommen seien, ihre Streitkräfte neu zu gruppieren, nachdem sie auch dort starke Verteidigung gehabt hätten und die Ukrainer enorme Verluste. Und die Überschätzung dieser Erfolge habe eben auch dazu geführt, dass man mit unrealistischen Vorstellungen in so eine nun Großoffensive geraten sei. Letzter Punkt finde ich auch erwähnenswert. Er sagt, Selenskyj führe einen Krieg und komme aus dieser Kriegsführung heraus, die er nicht eben haben möchte. Er führt einen Krieg, den er nicht führen möchte, nämlich einen Stellungskrieg. Und in einem Stellungskrieg sei es, wie wenn sich zwei Bullis auf dem Pausenplatz gegenüberstehen und da gewinnt einfach oder da gewinne einfach der größere Bulli mit dem längeren Knebel in der Hand, und das seien hier in dieser Situation die Russen. Und je länger die Ukrainer da mitmachen und je länger man sie in die Bereitschaft und in die Fähigkeit versetzt, diesen Krieg zu führen, desto größer würde die Zerstörung sein. Selenskyj müsste versuchen, versucht die Front in Bewegung zu bringen, um die Russen zu überrumpeln und zu übertrumpfen, aber das gelinge ihm nicht, weil die Russen eben sehr starke Stellungen hier hätten. Kurzum, wenn der Krieg so weitergeht, führe das in die Katastrophe, und dass es nicht gut läuft, interpretiert Big Serge auch daran, dass die Amerikaner und auch die Ukrainer sich angefangen haben, gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen. Und deshalb müsse man das Ganze anschauen. Das wirft natürlich eine Vielzahl von schwerwiegenden Fragen auf, jetzt für den Westen, auch für die Schweiz. Ja, wenn dieser Krieg so nicht zu gewinnen ist, ja, was macht man dann? Führt man es einfach weiter? Albert Einstein hat einmal gesagt, die Fortführung einer Strategie, die nicht funktioniert, sei die Definition von klinischem Wahnsinn. Was passiert da mit der Schweiz? Wie positioniert sie sich? Sie müssen müsste auch merken, dass sie sich da in ihrer Einseitigkeit, zum Teil auch Preisgabe der Neutralität, falsch aufgestellt hat. Also es verdichten sich die Anzeichen, dass eben weder die Sanktionen noch die eigentliche Kriegsführung und Militärführung des Westens indirekt über die Ukraine, mit der Ukraine gegen Russland, dass das eben nicht verfängt, dass das nicht funktioniert und dass man dann erwarten würde, dass hier eine neue Überlegung, eine neue Strategie in Bereitschaft kommt. Mir ist aufgefallen, das amerikanische Magazin The New Yorker, renommiert, sicherlich nicht kremlfreundlich, linksliberal, kulturell ambitioniert. Der New Yorker hat nun einen ganz großen, umfangreichen Essay publiziert, in dem für Verhandlungen mit Russland und eine Herbeiführung einer Lösung auf dem Verhandlungswege plädiert wird. Das ist ja eine Position, die wir in der Weltwoche schon seit Anbeginn eigentlich dieses Krieges, also ich vertrete die, ich habe auch andere Meinungen publiziert, selbstverständlich, aber das ist meine Lösung, weil einfach die Alternative ist dermaßen abgründig und zerstörerisch und auch gefährlich, denn je mehr dieser Krieg eskaliert, wir haben es jetzt gesehen, immer massivere Drohnenangriffe der Ukrainer auf russisches Territorium, sogar Zivilflughäfen, das heißt, das seien auch Militärflughäfen, die werden da von den Drohnen ins Visier genommen, ohne dass die Weltpresse das nun jetzt im Westen verurteilen würde. Das ist nach wie vor natürlich ein zuckendes und brodelndes Pulverfass, das hochgehen kann. Ein letzter Gedanke zu Big Serge ist mir vorhin entgangen. Er schreibt auch, dass die Russen und ihre Waffensysteme, die stark modernisiert würden, dass dies nun einfach allzu sehr unterschätzt worden sei und unterschätzt würde in der westlichen Beurteilung. Ich werde vielleicht in der internationalen Ausgabe darauf noch zurückkommen. Ich habe einen tollen Ausschnitt da von Karl von Clausewitz. Ich habe das auch schon erwähnt, wie Karl von Clausewitz, der berühmte preußische Militärstratege des 19. Jahrhunderts, der die napoleonischen Kriege erlebt hat, wie er diese ganze Situation da beurteilt. Die Nachrichten des Tages: Klassische Familien sollen massiv mehr zahlen. Der Bundesrat hat eine Steuerreform in die Vernehmlassung gegeben, die sich einfügt in den allgemeinen Trend, die Familie zu bestrafen und die Familie als Einheit, auch als Steuersubjekt, auseinanderzureißen und staatliche Anreize zu schaffen, dass beide Ehepartner arbeiten sollen. Also hier wird vom Staat Druck aufgesetzt, dieses progressivistische, modernistische, gendrifizierte Familienbild voranzubringen. Was ich mit großer Skepsis beurteile, ich gehöre zu denen, die intuitiv für die Familienförderung sind, also nicht die Förderung im Sinne einer staatlichen Hochpäppelung, aber nicht, dass der Staat auch noch Anreize schafft, dass Familien auseinandergerissen werden, weil die Familie ist eine Keimzelle unserer Gesellschaft, die Familie ist eine Keimzelle unserer Freiheit und die Familie ist auch eine Keimzelle nicht nur der Education sentimentale, der Erziehung des Herzens, der Weisheit des Herzens, sondern sie ist eben auch eine Institution, in der sich der Mensch unabhängig von staatlicher Behelligung und notfalls auch gegen den Staat, wenn er zu zudringlich ist, positionieren kann. Und der Bundesrat hier geht in die ganz falsche Richtung. Alle Parteien außer der Mitte und der SVP sind für diese Reform, auch die Freisinnigen, die die Atomisierung der Gesellschaft hier offensichtlich bejubeln. Dann auf internationalen Druck sollen die Geldwäschereigesetze in der Schweiz verschärft werden. Ich habe dazu auch die Artikel in der Financial Times gelesen. Unglaublich, wie die Briten da immer wieder auf die Schweiz losgehen. Und bei der Lektüre all dieser Texte ist mir immer ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Wie machen es eigentlich die Amerikaner? Wie macht man es eigentlich in Joe Bidens Staat, Delaware. Dort müssen ja die wirtschaftlich Berechtigten einer Firma überhaupt nicht benannt werden. Die Amerikaner machen Druck auf alle und sagen, ihr müsst die total transparenten Finanzplätze haben, damit wir euch das Geld abziehen können. Aber sie selber haben die größte Dunkelkammer hochgezüchtet, die es weltweit überhaupt nur gibt. Und diese moralischen Doppelstandards, sie sind einfach irritierend. Und wir sehen sie immer mehr, sie sind überall zu beobachten. Dann gibt dieser Skandal zu reden, auch in der neuen Weltwoche, eines Republik-Journalisten, eines sehr bekannten, renommierten Journalisten, alle wissen eigentlich, wer es ist, ein sehr renommierter Journalist, dem da sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Ja, das nehmen jetzt die bürgerlichen Medien und die bürgerlichen Kolumnisten zum Anlass, um hier die Doppelmoral dieses linken Portals Republik und auch der Wochenzeitung, der linken Wochenzeitung, ins Visier zu nehmen, quasi, ja, ihr seid die größten Heuchler, oder? Ihr prangert immer an, sexuellen Missbrauch und so weiter, aber ihr macht die Augen zu, wenn das in euren eigenen Redaktionen passiert. Ich kenne den Journalisten, um den es sich hier handelt. Das ist jetzt kein natürlicher Freund von mir, gar nicht. Ich finde auch einige seiner journalistischen Methoden sind mir unsympathisch. Aber was hier passiert, da muss ich sagen, da bin ich jetzt, das finde ich jetzt einfach zu hart, wie gegen den vorgegangen wird. Auch diese Vorwürfe von Frauen, gewisse Textnachrichten, die da verschickt worden sind. Ist das der ganz große Skandal? Haben wir jetzt auch diese, ja, diese Verfolgungs-, diese Hexen- und Hetzjagdstimmung in der Schweiz, wenn da innerhalb von Redaktionen die Körpersäfte hochgehen? Sind das Annäherungsversuche der verbalen Art, vielleicht auch der etwas plumpen Art? Also, es müsste sich hier vielleicht einmal langsam eine Stimme erheben, die diesen nun angeprangerten Journalisten, der da freigestellt worden ist, auch in Schutz nimmt und nicht hier als den größten Schwerverbrecher hinzustellen versucht. Dann Dominik Stricker, der Tennis-Youngster aus der Schweiz, hat die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas am US Open besiegt. 4 Stunden, ein Krimi, 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3, große Nervenstärke da des jungen Schweizers. Wir gratulieren nach New York. In den USA Mitch McConnell, der führende Senator der Amerikaner mit immer mehr Aussetzer, 81 Jahre alt. Ich bin für Erfahrung und Weisheit, Altersweisheit in der Politik, aber wenn man dann nicht mehr reden kann, wenn einem tatsächlich, also wenn man den Eindruck schon fast von Demenz macht, dann ist das keine Bagatelle. Interessant ist, dass diese Meldung in den Mainstream-Medien viel prominenter gebracht wird als die zahlreichen Aussetzer von Präsident Joe Biden. Da merken sie auch die Absicht und sind etwas verstimmt. Der Blick, ich habe es angesprochen, bin mir nicht mehr so sicher, was diesen Sieg angeht. Ukrainischer Drohnen, Großangriff verunsichert die Russen massiv. Ja, das ist der größte Irrtum, wenn man glaubt, man könne die Russen besiegen. Das ist unmöglich, gemäß der Definition von Karl von Clausewitz, dem berühmten Strategen, der gesagt hat, du musst, wenn du jemanden besiegen willst, musst du 3 Punkte schaffen, du musst seine Streitkräfte erledigen, du musst sein Land besetzen und du musst seinen Willen brechen, weil wenn du das nicht geschafft hast, dann kann immer wieder von diesem Subjekt, von diesem Staat eine Gefahr ausgehen, und das ist nun völlig ausgeschlossen, dass man die Russen in dieser Art und Weise besiegen kann. Und selbst wenn es gelänge, was sich überhaupt nicht jetzt abzeichnet, dass sie durch die ukrainischen Streitkräfte aus der Ukraine vertrieben werden könnten, ja, dann wäre das nicht eine Besiegung der Russen, dann wäre das einfach eine vorübergehende Situation, die das Problem nicht löst. Und das ist eben auch noch der wichtige Gedanke von Clausewitz, dass eben der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln darstellt. Und wir schauen ja nur auf die einseitige Grenzverletzung Putins und nehmen das zum Kriegsgrund, ohne die politischen Hintergründe dieses Kriegs zu analysieren. Und wer das macht, der wird dann sofort natürlich als Putin-Verherrlicher und Putin-Versteher hingestellt. Das ist falsch. Noch ein letztes Wort zu Nathalie Rickli mit ihrem provokativen Aufruf, die Zürcher Gesundheitsdirektorin, das Krankenkassenobligatorium abzuschaffen. Ich habe diese Intervention gelobt hier als mutig, auch als sachgerecht. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, und das ist jetzt die Kritik, die aus SVP-Kreisen an von ihr geäußert wird, ob das besonders schlau ist in einem Wahlkampf, wo die eigene Partei auf die Zuwanderung fokussiert, wenn nun eine prominente SVP-Frau plötzlich ein ganz anderes Thema aufreißt, das natürlich auch sehr kontrovers ist, weil viele Leute sagen, ja was, jetzt wollen sie uns die Krankenkassenprämien, die Verbilligungen wegnehmen und gleichzeitig lassen sie immer mehr Ausländer ins Land, denen sie alles zahlen, die ganze Krankenkasse und so weiter. Also, da spielen dann noch andere Themen mit, die jetzt eher in die politisch-taktische Ebene hineinführen, als jetzt ins rein Grundsätzliche, wo man eine verfehlte Institution kritisiert. Man muss eben immer auch die das Timing im Griff haben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Der Geist von Unspunnen und Weltwoche Grün. Schauen Sie sich das an, lassen Sie sich inspirieren und ich freue mich, wenn wir uns morgen Freitag wiedersehen. Da gibt's dann auch wieder interessante, sehr interessante Nachrichten. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.